gab es dann denn mal eine Situation, dass man so die Anforderungen, die da gestellt werden, überhaupt nicht erfüllen konnte? Also, dass da ein Musiker ankommt oder man bekommt so einen Rider, so ein Stück Papier, wo drauf steht, bitte dieses und jenes Schlagzeug aufbauen. Und man kann das nicht erfüllen, weil es
einfach gerade nicht da ist. Ja, es gibt schon immer wieder so Situationen. Aber das ist dann meistens auch wieder ein Kommunikationsproblem. Einfach weil vielleicht die Info von der jeweiligen Band einfach extrem spät kommt. Das ist so eine Möglichkeit. Oder seit der Rider eingetroffen ist, wurde der Schlagzeuger ausgetauscht und es sitzt da ganz jemand anders. Das kann dann auch passieren. Manchmal sind Production Manager die Übeltäter, die vom Bandrider was in den festivalinternen Rider übertragen und dabei dann der Meinung sind, ob das jetzt Maple oder Birch ist, sind einfach Details. Wir ignorieren das schlichtweg. Das hatten wir auch mal beim Schlagzeuger von Ute Lemper. Und der war dann gar nicht glücklich irgendwie über sein Maple-Set. Der wollte unbedingt Birke haben, aber das ging dann an dem Tag oder in der Kürze der Zeit einfach nicht mehr. Und was natürlich kaum zu erfüllen ist.
Zwischenfrage, hat er das gehört oder hat er das gesehen? Also ich glaube, ich würde mich da nicht aufregen.
Der hört es. Also es gibt schon Leute, die das hören. Also er hat es gehört und oder Sonny Emery ist zum Beispiel jemand, der sofort hört, ob das Holz richtig ist oder nicht. Also der ist, aber der wird dann richtig unangenehm. Mhm. Aber gut, aber ja, also es kommt halt mal vor. Es gibt auch manchmal, dass Firmen einfach schlafen. Zum Beispiel Jacques Dejonette sollte mal spielen und es war einfach. Wir hatten schon ein Sonora-Designer-Set, aber leider nicht in den Größen, die da eigentlich gefordert waren. Also wir haben da noch was organisiert und das Set bestand dann aus grünen und schwarzen Trommeln, was Jacques Dejonette ziemlich egal ist, nebenbei bemerkt.
Wäre jetzt meine nächste Frage.
Also der ist so unkompliziert irgendwie, also dem könnte man auch irgendwas hinstellen, es würde trotzdem sofort nach Jacques Dejonette klingen.
Der
also
tut nichts, der will nur spielen, ne?
Der will nur spielen, irgendwie genau. Und was natürlich nicht geht, ist, wenn jemand jetzt ein Ludwig Vistalight von 1900 Schnupf will oder so oder irgendwelche Vintage-Sachen, mit denen muss man einfach selber touren. Also die gibt's im Verleih einfach nicht. Und das muss jedem auch klar sein. Also da kann man dann einfach manche Sachen einfach nicht erfüllen. Und manchmal meint man es einfach extrem gut und es ist trotzdem irgendwie verkehrt. Aber das erzählst du besser.
Ja, okay, dann erzähle ich mal von meinem ersten Tag auf dem Montreux Jazz Festival von meiner ersten Band. Gerade angekommen, so die erste, das Aufbauen und so, hat aber vonstatten gegangen. Und in der Miles Davis Hall wird dann immer mit der Reggae Night das Festival eingeläutet. Und ich weiß nicht mehr, wie die Band hieß, auf jeden Fall. Es stand nichts wirklich Wichtiges auf dem Rider. Also
ein Schlagzeug, bitte.
Haben wir ihm dann nagelneues, wunderschönes DW in so einem lachsfarbenen Sparkle gegeben. Mit noch den mehr oder weniger den Preisetiketten dran. Also wirklich
ein lachsfarbenes DW-Schlagzeug. Ich glaube, da würde ich mich auch beschweren. Wenn
das offiziell heißt, glaube ich, Champagne Sparkle, glaube ich.
Nee,
oder?
Das war kein Champagne, das war Salmon, glaube ich. Kann das sein? Echt? Ja, ich glaube, irgendwie sowas.
Habe ich verdrängt.
Ein fleischfarbenes Schlagzeug. Das
nee, es war eigentlich ein sehr, sehr schönes Set halt. Und nun ja, also der Künstler kam dann und sagte, oh, shit. Und ich dachte so, mein Gott, was hat er? So, und also hinterher war natürlich eigentlich klar, der trommelt sonst auf Dash-Trommeln oder äquivalenten Produkten und da war das natürlich völlig falsch, auch mit den neuen Fällen. Also der hatte erstmal irgendwie mehrere Küchenrollen eigentlich da drauf getaped, damit das so klingt, wie er es kennt halt. Das war natürlich irgendwie.
Gut, also das ist dann jetzt so ein, wahrscheinlich habe ich jetzt nicht aufgepasst, aber das war dann aus der Reggae-Abteilung jemand, der das so gewohnt ist, dass man Tom halt irgendwie, dass das nicht nachklingt oder so. Und man kommt dann mit einem gut gestimmten, sehr resonanten Schlagzeug an und dann ist es halt für die Musik dann komplett ungeeignet. Das kann natürlich passieren.
Ja, aber wir müssen es ja so liefern, wie es müssen das liefern, ja. was verlangt ist. Also ich meine, was draufkleben, das ist ja, das muss der Künstler machen.
Gibt es da eine Antwort, wenn das so mit der Stimmung da, ich mache das ja bei meinen Sachen eigentlich immer selber und komme da so zu Ergebnissen, die für mich funktionieren und ich bin da aber auch jetzt nicht so wirklich ich habe da gar nicht so eine feste Vorstellung, wie was klingen muss. Ich gucke halt, dass das in dem Raum für mich funktioniert. So. Gibt es da Leute, die auf so einen Rider draufschreiben oder das beschreiben, wie das von der Stimmung her sein soll und man muss das dann umsetzen? Oder wie geht man überhaupt vor? Was ist ein gut gestimmtes Schlagzeug dann in dem Fall?
Also so, dass es erstmal so, dass man drauf spielen kann und dass es in sich okay klingt. Also
das heißt, man muss das Fell auspacken, bevor man es aufzieht.
Ja, ja, genau. Also die Jobbeschreibung ist natürlich auch ganz klar irgendwie ein gestimmtes Schlagzeug und nicht hell sehen. Ich kann natürlich nicht wissen, was der Typ dann wirklich haben will. Ja. Ne? Also,
aber also das gibt es nicht, dass man da so eine bestimmte Anweisung bekommt.
Also ich habe noch keine wirklich ganz konkrete Anweisung gesehen. Also meistens haben wir immer versucht, aus der jeweiligen Stilistik der Band vielleicht mal reinhören irgendwie in die letzte Aufnahme und dem Namen des Musikers und der Konfiguration einfach so ein Basistuning irgendwie abzuleiten. Aber man hat auch keine Zeit jetzt so wie der Kollege Nils da einfach eine wahnsinnig detaillierte Stimmung hinzukriegen. Also es geht zeitlich meistens nicht und es geht räumlich auch meistens nicht. Ja. Also wenn man den Kollegen natürlich auf den Nerv geht, wenn man da irgendwie eine Stunde lang auf den Trommeln rumkloppt oder manchmal hört man auch einfach nichts, weil nebendran gerade ein Bassverstärker repariert wird oder man hat irgendwie die ganzen Fernsehtrucks stehen nebendran und haben ihre Generatoren an und so. Also man hört nicht so wahnsinnig viel. Und dann kommt ja noch der Faktor dazu, dass für den Musiker, wenn er dann auf der Bühne steht, also das war bei mir zumindest oft so, dass irgendwie die Verbindung zum Instrument eigentlich wichtiger ist als das absolute Tuning. Das heißt, egal wie gut ich dieses Ding gestimmt habe, er wird auf alle Fälle die Stimmschraube in die Hand nehmen und da dran drehen, einfach nur, um das zu seinem Instrument in dem Moment zu machen. Also das ist dann eigentlich wichtiger als das absolute Tuning. Also das war bei mir zumindest irgendwie meistens so.
Ja, kann ich auch bestätigen. Also das ist relativ selten. Und ist jetzt keine Montreux-Geschichte, aber da wo ich mit Paul Vertigo, hatte ich mal die Gelegenheit, den einmal durch Deutschland zu fahren. Und der hat dann irgendwie in irgendeinem Jugendclub mehr oder weniger auch wirklich so ein Proberaum-Kit dann spielen müssen. Und er sagt, nö, er fände das eigentlich ganz spannend, wenn er mal auf Equipment spielt, was eigentlich nicht geht, weil das bringt ihn auf neue Ideen. Und also die meisten Leute sind eigentlich relativ easy, muss man sagen.
Oder die dann wirklich Wert drauf legen, die kommen dann aber auch rechtzeitig. Also ich hatte mal einen Jazz-Schlagzeuger, der kam am Abend vorher mit seinem Kontrabassisten. Das war so eine typische Jazz-Konfiguration, 10, 12, 14, 18er Bassdrum. Und der hat sein Set auf einen F-Major-7-Akkord gestimmt.
Ob man nach einem Kontrabass wirklich stimmen kann, ist noch die andere Frage.
Ob das außer ihm irgendjemand gehört hat, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber
den Unterschied zwischen dem Bassisten und dem zwischen dem Kontrabass und dem Sarg, den kennst du aber bestimmt dann als Bassistin, ne?
Ja, da gibt es verschiedene Witze. Erzähl doch mal.
Also meine Version davon ist, dass in dem Sarg die Leiche drin ist.
Ah ja, okay, das ist nicht schlecht, ja, gut.
Der ist aber nett.
Habe ich mal so gehört. Dann
auch. Ja, charmant.
Den Witz ja wieder. Ja, also das, okay, also auf F Major 7, da muss man ja auch dann den ganzen Abend in F spielen. Das ist aber gut. Das ist auf jeden Fall jemand, der sich dann die Zeit auch dann dafür nimmt. Der erfordert das nicht. Der schreibt nicht irgendwo drauf, stimmen bitte mein Schlagzeug in chromatisch Moll irgendwie und meckert
dann, wenn das da nicht müsste man einfach in dem Moment sagen, tut uns leid. Also eigentlich ist so das Feintuning ist eigentlich auch dann Sache des Musikers, einfach weil man halt nicht hell sehen kann. Aber im Normalfall ist dafür keine Zeit. Also auch wenn man jetzt mal so richtig berühmte Bands nimmt oder große Produktionen, dann hat man eine Stunde Setup und eine Stunde Soundcheck. Und das ist eigentlich nicht so viel, wenn man bedenkt, dass da die Band aufgebaut, verkabelt wird. Dann wird ja alles HDTV aufgenommen in Montreux. Das heißt, unten stehen die Studio-Trucks und machen den Sound. Das ist übrigens Le Voyageur, wer da mal googeln möchte. Ein französisches Unternehmen, die da mehrere LKWs haben. Und der größte davon ist Science Fiction pur. Das ist unfassbar. Dann muss das Fernsehen seinen eigenen Ton nochmal machen. Und das Licht muss gemacht werden und so weiter. Da ist eine Stunde gar nichts. Also und dann läuft es ja in Echtzeit einfach alles durch. Da ist einfach keine Zeit für Großspiränzchen oder so.
Verstehe. Aber wir wollen natürlich jetzt so die Wahnsinnsgeschichte hören von dem hochberühmten Trommler, der ankommt und sich aufführt wie irgendeine Pop-Diva.
Ja, die Trommler gehen eigentlich.
Also die Berühmten sind doch immer ganz brav, muss man auch ganz klar sagen. Also die gerne berühmt wären, die sind manchmal ein bisschen anstrengender.
Ja, das ist auch meine Erfahrung so, dass die Leute, die eigentlich wissen, was sie machen und richtig gut sind, ganz bescheiden eigentlich daherkommen. Und,
also was einfach eine ein ganz positives Highlight ist einfach Danny Gottlieb, also den ich ein paar Mal da gesehen habe, mit Blues Brothers Band zum Beispiel und mit verschiedenen anderen Sachen. Da war es dann irgendwann so, der kam dann irgendwann, einmal saß er neben der Bühne mit dem Übungspad und hat sich irgendwie Bonnie Raitt angeguckt und hat dazu geübt. Und der kam dann am nächsten Morgen, die hatten irgendwie einen Off-Day und hat sich gelangweilt und hat dann gefragt, ob er uns nicht helfen kann beim Fälle wechseln.
Dann kam Danny Gottlieb an und ich dachte so, wer ist denn das? Ich kenne ihn doch irgendwie und was trägt der hier Trommeln irgendwie? Neuer Kollege? Und dachte ich, Nee, ups. Danny Gottlieb.
Genau, klaut der.
Nee, und dann haben wir noch eigentlich ganz lustige Fotos, weil es gab mal irgendwie so ein Vibraphon zusammenzubauen, was irgendwie in ganz abstrus eingepackt war.
Oh ja, ich
erinnere und mich. Da gibt es noch Fotos, wo Christian und Danny so Oberlehrer-Fotos mit der Brille, so auf der Nasenspitze. Ja, vielleicht kann man die mal online posten.
Ich muss sie mal raussuchen, irgendwie mal ein Archiv plündern. Aber das ist so ein ganz positives Highlight, dass jemand wirklich aus der Weltoberliga, wozu Danny Gottlieb zweifelsohne zählt, irgendwie einfach zu uns kommt und keine Lust hat, im Hotel zu sitzen, sondern er will mit uns Fälle wechseln und zieht über die, auch zu den Off-Bühnen und hilft einfach mit. Das ist so das absolute Highlight eigentlich.
Auf jeden Fall. Also der war richtig cool.
Der war unangenehm. Also was so ein plakatives Beispiel immer ist, was die Trommler Gott sei Dank nicht betrifft irgendwie, da waren alle brav. Also die Erfahrung ist so, die Trommler sind eigentlich immer cool. Roadies oft nicht ganz so, Tourmanager sind oft aus Prinzip schon äußerst unangenehme Menschen. Also sie versuchen gleich jeden so einzuschüchtern, dass man einfach brav ist und alles macht, was die halt haben wollen. Aber ein sehr plakatives Beispiel ist so Keith Jarrett Trio, ist einfach ganz, ganz krass. Aber da das beklagen bei Keith Jarrett ja viele. Also Keith selber ist unfassbar anstrengend. Also das geht wirklich so weit, dass man ja also im Rider steht irgendwie, dass man eine Auswahl von Steinway-Flügeln aus der Region irgendwie
bereithalten
muss und dann kommt er morgens und überlegt denn, welchen er denn gerne hätte und dann hat er sich halt einen ausgesucht, den anderen verschmäht, als er dann ein Jahr später wieder da war, wollte er den anderen, also das ist irgendwie und dann muss der Teppichboden unterm Flügel entfernt werden und die normale Bühnenbeleuchtung wird ausgeschaltet, nur das Arbeitslicht, weil ihm das sonst zu warm ist und die Lüfter sind ihm zu laut, wow, die Backstage sind und so und solche Geschichten, also das ist wirklich sehr, sehr anstrengend und dann hat man irgendwie, und der Catering-Rider ist irgendwie 5 DIN A4 Seiten lang und dann hat man irgendwie die anderen Kollegen, irgendwie den Bassisten und den Schlagzeuger, die aus der gleichen Preisklasse sind. Und solange da irgendwie eine Kiste Bier steht und irgendwas, worauf sie spielen können, und solange Strom gibt, ist denen völlig egal, was da passiert. Also das ist dann wieder sehr unkompliziert.
Ich habe von Keith Jarrett mal so eine Geschichte gelesen, irgendwie, da ging es um diese Platte, dieses Köln-Konzert, irgendwie, was ist ja auch ein Ding für ihn gewesen, das durchaus auch kommerziell nicht ganz so dumm gelaufen ist. Und ich habe gelesen, dass er dieses Konzert eigentlich nicht geben wollte. Und er wollte am Abend vorher abreisen.
Weil die Domglocken so laut waren.
Weil ihm die Stimmung von dem Klavier war für ihn nicht okay. Und das konnte also wohl nicht entsprechend so, das genügte ihm nicht. Und dann ist er also schon im Auto gesessen und irgendjemand hat dann den entsprechenden Pförtner angewiesen, die Schranke am Parkplatz nicht hochzumachen, ist in das Auto gesprungen, hat sich mit Keith Jarrett unterhalten und dann hat er sich dann doch noch bereit erklärt, diese Schallplatten aufnehmen.
Ja, aber in dem Moment würde sicherlich in Montreux würde der Production Manager dann schon zeigen, wer wirklich das Sagen hat. Und sind die Produktionsmanager des Festivals und nicht die Künstler. Also Keith ist schon krass. Also wenn da im Publikum jemand räuspert oder husten muss, der hört auf zu spielen. Also der wartet, bis der Anfall vorbei ist und dann geht's weiter. Also wir hatten dann schon so Attentatsgedanken wie billige Wecker kaufen und die alle auf unterschiedliche Uhrzeiten stellen, unter die Stühle kleben oder so. Aber also
ich bin auch mal aus der Oper geflogen, weil ich Reizhusten hatte. Weil ich bin Holländer, da musste ich mir das komplette Ding irgendwie draußen in der Bar angucken.
Haben wir dann nicht gemacht.
Weil auch wir sind brav.
Genau. Also so Gedanken hat man dann schon irgendwie. Aber es gibt schon auch aus dem Nähkästchen. Also was mal ein bisschen enttäuschend war, war gar nicht mal, dass jemand unkooperativ war. Also Bernard Purdy fand ich mal enttäuschend irgendwie. Also man ist natürlich höflich und natürlich die Leute lernen tausende von Menschen kennen, jeden Tag irgendwie eine neue Crew und so. Und man geht zu ihm hin und stellt sich für den Tag einfach vor, so, hallo, ich bin der Christian, ich bin dein Drumtech heute und da kommt nur zurück, whoever, I don't care.
Ja.
Und das dann schon so ein bisschen ernüchternd irgendwie, ne? Also,
der schöne Bernhard, der hat sich diese Schilder rechts und links vom Schlagzeug aufgestellt, you hired the Hitmaker. Also der hat auf jeden Fall schon ein gewisses Ego und auch einen Ruf zu verteidigen wahrscheinlich. Der muss sich vielleicht so auch sogar so benehmen.
Ja, also aber eigentlich, wie gesagt, die berühmten Leute sind eigentlich ziemlich unkompliziert. Die es gern wären, eher nicht. Und dann gibt es noch Inkompetente, die dann das eigene Versagen versuchen, auf Techniker abzuwälzen. Die gibt's auch.
Hatte ich einen? Oder du?
Weil ich dich jetzt gerade so angucke, oder
ja,
was? Nein, aber es gibt einfach so Banalitäten irgendwie, zum Beispiel unter dieser Bühnenbeleuchtung geben und wenn man richtig heftig laut spielt, also viele, die meisten Leute auf diesen Bühnen spielen wesentlich lauter, als unser einer das tut oder als es das normale Hobby-Trommler macht. Man ist verblüfft, wie laut die einfach reinhauen auf diesen Bühnen.
Aufgrund der Bühnengröße?
Bühnengröße, die ganze Situation. Es ist ja auch egal, wie laut sie spielen. Also sie können ja niemanden stören bei der Dimension. Also es ist irgendwie...
aber es kann einem ja vielleicht so einen Arm abfallen.
Die Monitore sind irgendwie ja immer laut genug und so. Und oft ist es dann auch einfach die Energie, die in den Bands steckt. Also das ist ja das, was viele Bands einfach ausmacht oder was dann das Live-Erlebnis ausmacht, dass sie mit einer Energie spielen, dass man als Coverband, auch wenn man sich noch so sehr bemüht, einfach nicht hinkriegt. Und aber durch dieses laute Spielen und durch die Hitze, also auf den Bühnen, irgendwie wenn da 30 kW oder noch mehr Licht einfach auf dich niederbraten, geben Fälle einfach ein bisschen nach im Lauf des Abends. Und da gibt es dann wirklich aber Leute, die ziehen halt einfach dann nach jedem Song das Resonanzfell der Snare einfach mal immer eine Dreiviertelumdrehung wieder an. Und wir hatten
da
wirklich
auch die alte Heimberger-Regel oder Handwerker-Regel, irgendwie nach fest kommt ab.
Anscheinend war dem das nicht so ganz bewusst oder es war ihm entfallen oder so. Jedenfalls hatten wir dann mal eine Dave Garibaldi Signature Snare, da war die Oberkante des Spannreifens unterhalb der Kesselkante. Das gab es dann mal. Und dann irgendwann ist das Fell gerissen, logischerweise. Und wir wurden dann angeschissen, was wir denn für fragwürdiges Material auf der Bühne hätten, dass er irgendwie das kleine Einmaleins des Trommelbedienens da irgendwie vergessen hatte. Das zählt in dem Moment halt nicht. Sondern
das hat das Talent sich selber beschwert oder kam dann wieder so ein
Ja, nee, der Mods dann schon direkt. Irgendwie ist natürlich äußerst unangenehm, wenn mitten im Song eine Snare getauscht werden muss. Das ist natürlich klar. Aber das muss man dann einfach über sich ergehen lassen. Dann geht man um die Ecke, flucht einmal laut und lästert mit den Kollegen, was das für ein ist, und danach ist wieder gut. Also das muss dann einfach sein. So, die gibt's dann auch immer wieder, aber da muss man einfach durch. Also. Ja, wir haben eine Geschichte, müssen wir da erzählen. Die hat überhaupt nichts mit Montreux zu tun. Die ist uns gestern Abend eingefallen. Also eigentlich Alexandra hat am Montag Geburtstag gehabt. Deswegen bin ich ja eigentlich hier. Und wir haben so ein bisschen Country-Band-Geschichten ausgetauscht. Und irgendwann sind wir dann, musste ich einfach erzählen, bei einem Amarillo-Gig haben wir in Pullman City 2 gespielt. Pullman City 2 ist in Hasselfelde im Harz und ist eine Westernstadt. Und es ist einfach unglaublich bizarr, wenn man mit einer
Ernsthaft?
Band... Ernsthaft. Also da ist ein Saloon, da spielen jeden Abend Bands. Also das ist auch richtig groß. Also das ist, und man denkt immer, die Kinder wollen dahin und haben die Eltern dabei, aber eigentlich ist unsere Theorie das umgekehrt. Die Kinder wollen eigentlich weg, aber die Erwachsenen nicht. Und man kommt dann da an und will eigentlich aufbauen. Man kann nicht in diese Westernstadt reinfahren, weil gerade eine Bisonherde da durchgetrieben wird. Das ist schon
durch den Harz.
Also nicht durch diese Westernstadt, irgendwie durch diese Main Street. Und irgendwie ein paar Minuten später klingelt das Handy vom Sänger und Fahrer, ob wir das Auto nicht umparken können, weil die Kühe kommen nicht durch. Das ist also sehr skurril.
Gibt es da dieses Stampede, findet die regelmäßig dann statt?
Ja, das ist so eine feste Show. Also das passiert da irgendwie jeden Tag irgendwie. Und irgendwann, wenn man dann nachts, nachdem man gespielt hat und abgebaut und eingeladen hat. Und dann fragt man den Tonmann, Mensch, wo kann ein Mann denn hier noch ein Bier trinken? Und dann wird man zum Yukon-Salon geschickt. Das ist dann so eine Blockhütte mit Lagerfeuer und man sitzt da mit der Band um sich herum, Trapper und Indianer, also morgens um 5 irgendwie. Und man ist der einzig normal gekleidete Mensch. Dann hat es schon was Kurioses einfach. Ne? Also.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen.
Aber wir hatten einen Heidenspaß. Ja, das sind wir gestern noch so nach ein paar Bier drauf gekommen, was man so alles für Jobs einfach macht in seinem Leben.
Das war ein ganz schönes Aha-Erlebnis.
Das war absolut, ja.
Und das war jetzt eine fantastische Überleitung zur nächsten Frage. Was war die wichtigste Erfahrung als Drumtech? Gab es ein besonderes Aha-Erlebnis, beziehungsweise dachtest du mal irgendwann, ach, so geht das eigentlich?
Also über Jahre hinweg kam ja Learning by Doing und Leuten zugucken und also da gab es kein so Aha-Erlebnis. Aber was nach Montreux einfach ein Aha-Erlebnis auch war oder was vieles für mich geordnet hat, ist einfach dieses Konzept von, dem Evans Mastermind, wie heißt Bob Getzen, genau, Bob Getzen.
Bob Getzen.
Bob Getzen. Ja, dieses, seine Art irgendwie, die Trommeln in diese Tuning-Zonen so ganz bewusst systematisch zu unterteilen und das so auf den Punkt zu bringen, das fand ich sehr adäquat. Das hätte ich gern 10 Jahre vorher gewusst. Aber wir sind auch so, also ich bin sehr gut so klargekommen eigentlich. Gab es bei dir ein Aha-Erlebnis?
Ja, ich denke eigentlich schon einfach so die Erfahrung des Arbeitens in einem wirklich professionellen Team. Das fand ich eigentlich gut. Also es geht gar nicht um Trommeln oder wie stimme ich jetzt am besten. Also interessiert mich auch nicht, ich bin ja Bassistin. Aber diese Arbeit in einem professionellen Team, weil das Einzige, was eigentlich wichtig ist, ist am Abend der Künstler zufrieden und irgendwie, dass man einfach, also es ist überhaupt nicht interessant, was man eigentlich dann selber irgendwie zu dem Thema denkt, sondern dass man eine Dienstleistung erbringt. Und das ist natürlich auch fürs Spielen in der Band ist das natürlich auch irgendwie nicht so unerheblich, ne? Und seitdem, also meine Schüler oder so, den sage ich auch schon mal so, ich verwende immer gern diese Kennedy-Rede, so dass man sagt, was kannst du für dein Team oder was kann dein Team oder deine Band für dich tun, sondern was kannst du für deine Band tun? Und das ist eigentlich so eine Sache, die in Montreux natürlich ganz besonders wichtig ist, weil man hängt auch irgendwie dann diese 3 Wochen aufeinander und da kann man nur zusammenarbeiten, sonst ist es echt unangenehm. Und die Leute, die dann irgendwie rumzicken oder die dann auf die man sich nicht verlassen kann, das ist eigentlich.
Die sind dann wahrscheinlich das Jahr drauf einfach nicht mehr.
Die da, sind ne? das oder? Nächste Jahr dann meistens nicht mehr da.
Ja, aber man versucht einfach Reibungsverluste zu minimieren, weil eh schon irgendwie so viele Leute aus unterschiedlichen Crews und vor allen Dingen auch Nationalitäten einfach zusammenarbeiten. Also es sind ja praktisch keine Schweizer mehr auf diesem Festival, sondern aber die aus aller Herren Ländern.
Alle geflüchtet also wahrscheinlich dann und machen irgendwo Urlaub oder.
Ja, aber es sind wirklich so viele Nationen, die da miteinander arbeiten und dann einfach auch mal natürlich ihre Klischees oder Animositäten einfach mal hinten anstellen müssen, damit das funktioniert.
Also Ego ist nicht, kann man vielleicht sagen.
Ego ist ganz schlecht.
Nee, das geht gar nicht.
Jetzt da hier, um mal weiter bei der Frage noch zu bleiben, gab es eventuell andere Techniker, die dich beeinflusst haben, beziehungsweise von denen du besonders viel gelernt hast? Gibt es in der Szene so Stars? Dann wieder? Gibt es jemanden, wo man sagt, der ist der beste Gitarren-Amp-Aufbauer der Welt und bei dem gucke ich mir alle Tricks ab?
Nee, das kann man so nicht sagen, finde ich. Also ich fand diese Montreux-Crew, fand ich schon super, auch irgendwie Christian vor allem, natürlich, ne, so, also der diese Drum.
Das musst du jetzt nicht machen.
Nein, ich meine, der hat ja die Sache dann ein paar Jahre alleine gestemmt und das kriegt man irgendwie nur hin, wenn man in der Birne einfach aufgeräumt ist. Und dass man diese Logistik auch irgendwie hinkriegt, dass das richtige Set zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, also das finde ich, das kann unter Garantie nicht jeder. Und also das so Montreux-mäßig auf jeden Fall. Und ansonsten finde ich halt immer, ich bin immer recht fasziniert, wenn ich halt so englische Roadies irgendwo sehe oder englische Stage-Manager, das ist ganz lustig. Also ich war mal in London in so einem Pub und da quatschte ich mit einem am Tisch. Der erzählte so irgendwie, ja, er wäre Stage-Manager. Da dachte ich, ja gut, irgendwie dafür siehst du ganz entspannt aus. Und dann irgendwie sagt er, sorry, bin gerade einen Moment weg. Und mehr oder weniger im gleichen Moment, obwohl wir eigentlich am Ende im hinteren Teil der Kneipe saßen, war der plötzlich im fast gleichen Moment auf der Bühne, um irgendwas zu richten. Also irgendein Mikrofon, was ich irgendwie da gesenkt hatte. Und mir war überhaupt nicht klar, dass, also es war nicht offensichtlich, dass der mit einem Auge immer die Bühne noch
im Auge hat. Dass er das auf dem
Radar hat. Ja, das ist also das ist bei den guten
Auge
Leuten
hat, ne? Also Fälle, und ja. Das ist natürlich, also das da denke ich schon so, wow.
Das ist bei guten Barkeepern wohl auch so, ich will mal sagen.
Ja, dass die wirklich einen sechsten Sinn fast schon dafür haben.
Bevor die Schlägerei losgeht, hat man in dem Augenblick schon 2 Leute rausgeschmissen und Also ich habe auch, ich kenne da ja nur Stories irgendwie, aber ich habe mir sagen lassen, dass es auch, wenn man in England tourt irgendwie, dass das alles im Vergleich zu Deutschland oder zu so einem Festival da die totale Katastrophe ist, weil die Bühne ist im 3. Stock, man muss dann den ganzen Kladderadatsch da irgendwelche engen Wendeltreppen rauf und runter schleppen und so. Und hier hat man ja dann, wenn es Clubs sind, die haben dann direkt Zugang zur Bühne und man kann zum Ausladen da direkt ranfahren und das ist wohl in Großbritannien nicht unbedingt so angezeigt.
Gut, das, also da fehlt mir jetzt persönlich also das die Erfahrung. Jetzt, aber ich weiß, also zwei Sachen fallen mir da gerade noch ein. Also zum einen hatte Deutschland lange Zeit eigentlich eher den Ruf als Entwicklungsland, was Veranstaltungstechnik anbelangt. Also ob das wirklich, ich lass mal dahingestellt, ob das wirklich so ist, aber also viele sahen das so, also gerade auch Engländer oder Franzosen. Aber jetzt fällt mir noch ein Mensch ein, den ich sehr beeindruckend fand. Ist lustigerweise kein Techniker, aber ich fand ihn besser als die meisten Techniker. David Garfield. Ein einigen Leuten vielleicht bekannter Keyboarder, also im Fusion-Bereich. Und David Garfield, wenn man den zum ersten Mal sieht, glaubt man, er ist ein Roadie. Also man glaubt nicht, dass es der Musiker ist, sondern
Das liegt vielleicht, spielt der nicht auch auf dem Jeff Porcaro Video Keyboards? Ist er das nicht?
Der spielt auf allen möglichen Sachen irgendwie. Also der ist, David Garfield ist, der wirkt im ersten, also Charisma zum Beispiel, oder dieses Vinicola Jutta-Ding irgendwie, da spielt er ja auch mit. Und der ist eigentlich erstmal im ersten Moment vielleicht eine unangenehme Erscheinung. Also meine, was ist das denn für ein schleimiger...
Der hat so einen schlechten Hosengeschmack, glaube ich. Also
ja,
auf
was
Video
ist
das
für ein schleimiger, fetter, verschwitzter Typ? Aber David Garfield ist für mich der professionellste Musiker und Mensch, den ich in diesem Geschäft kennengelernt habe. Also nicht nur, dass der einfach brillant Keyboards spielen kann. Ich habe ihn mit Al Jarreau gesehen. Ich glaube, das Programm hat er vom Blatt gespielt. Also, und es ist aufnahmereif, wenn er das vom Blatt spielt. Also der liest unfassbares Zeug. Aber er ist in seiner ganzen Arbeitshaltung einfach unglaublich professionell. Der ist immer pünktlich, und weiß immer, worum es geht, auch wenn der gerade am anderen Ende des Erdballs ist. Der weiß immer, was in seinen E-Mails steht, und er ist ein wandelndes Lexikon, auch was sein ganzes Equipment anbelangt. Also man kann ihn immer irgendwas fragen zum Thema Yamaha-Keyboards oder irgendwas. Der weiß aus dem Stand heraus, bei welchem Keyboard was wie geht und so. Und das ist wirklich...
Der postet nicht im Internet die Frage, wie das funktioniert, sondern hat die Anleitung vorher gelesen. Ne?
Ja, und der weiß mehr, als in den Anleitungen steht. Ah, okay. Also der weiß wirklich echt alles. Und das habe ich so... und der macht das ja auf vielen Gebieten, auch bei Recording oder Produktion, oder der ist ja auch, macht ja auch musikalische Leitung dann mal auch bei Steely Dan oder solche Geschichten. Also wirklich ganz, ganz hohes Niveau. Und ist eigentlich dann, wenn man mit ihm kommuniziert, auch immer extrem höflich und aufgeräumt. Also überhaupt nicht das, was man glaubt zu sehen in dem Moment. Und das fand ich äußerst beeindruckend, dass jemand da so wirklich in jedem Winkel seines Geschäfts bis ins letzte Detail einfach so ausgereift ist. Da kenne ich keinen zweiten eigentlich.